Weiß nicht mehr, was gefordert hast, letzte Ausgabe.
Was habe ich letzte Ausgabe gefordert?
Zwischendrin mal so zwischen den Zeilen einfach mal fallen lassen. Oh, nächste Woche kommt dann wieder irgendeine Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Und hier ist sie. Die Frage, auf die Flo Hauser nicht vorbereitet ist. Und zwar, wer hat denn unser Fantasy-Duell in der Endzone-Liga gewonnen?
Darauf bin ich leider vorbereitet.
Ich höre die Antwort nicht.
Müssen wir nicht mit der Folge anfangen? Oh Gott, ey. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Ja, Christoph Stadler, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte aber nur anfügen, Cole Kmet, 3 Wochen war der irgendwo hinterm Bus gestanden, während die anderen gespielt haben. Jetzt hat er einfach mal Targets bekommen, hätte ich ihn aufgestellt.
Gute Manager wissen sowas. Aber sei es drum.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Neue Woche, neues Glück, wir sind wieder da. Endzone, der DAZN NFL Talk, Ausgabe 39. Und wir sprechen nach, jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen, Woche 3. 3 Wochen sind schon vergangen. Flo Hauser ist wieder mit dabei, mein Name ist Christoph Stadler und wir können festhalten, es gibt ein paar Teams, wo unter Umständen der Panikknopf schon gedrückt wird. Das soll heute unter anderem unser Thema sein. Grüß dich, Flo.
Ja, grüß dich auch. Tatsächlich, also 3 Wochen schon wieder rum, bald ist schon wieder Weihnachten. Und
noch keine Lebkuchen gekauft?
Na, noch nicht, aber schon seit Wochen im Supermarkt schon vorbeigelaufen tatsächlich. Ja, weiß nicht, wie es euch geht, aber so langsam sind wir wieder im Weihnachtsmodus. Darum soll es aber nicht gehen. Du sagst es, wir haben kriselnde Teams. Letzte Woche haben wir auch über die Teams gesprochen, die sehr stark performt haben zum Saisonbeginn. Das sind stellenweise noch die gleichen. Aber natürlich müssen wir echt so ein bisschen den Finger in die Wunde legen bei dem einen oder anderen Team. Und das tun wir heute.
So ist es. Und auch da, diese Woche mach's ich, gerne der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, lasst eine Sternebewertung da, gebt uns Feedback, wie auch immer. Wir freuen uns immer über 5 Sterne. Wenn es 4 sind, können wir auch mitleben. Aber 5 wäre natürlich noch besser, da wird man nicht Nein sagen. Und vielleicht, das übernehme ich auch, der Transparenz halber, wir zeichnen heute zumindest einen großen Teil schon am Dienstag auf, wegen mir, weil ich am Mittwoch, unser eigentlicher Aufzeichnungstag, den ganzen Tag unterwegs bin. Deswegen zeichnen wir jetzt schon Dienstag auf, springen dann einmal in der Zukunft, nämlich Flo wird aktuell am Mittwoch die News aufnehmen und springen wir zurück in den Dienstag. Jetzt bin ich schon selber durcheinander. Ich glaube, es müsste so passen. Dann lass uns einigermaßen hinbekommen. Wir springen zu dir jetzt.
So ist es.
In die News.
Ja, genau so ist es. Also ich weiß jetzt noch nicht, was kommt, aber ich glaube, ich tue jetzt so, als wäre es Donnerstag. Das verwirrt euch noch mehr. Jetzt kommen hier die neuesten Nachrichten aus der NFL.
Die News.
Ja, dann wollen wir jetzt also ein paar News durchgehen, die NFL betreffen in dieser Woche. Und keine Sorge, ich mache es nicht, wie mein lieber Kollege, für alle, die Regular NFL Endzone immer sehen, jeden Sonntag ab 18.30 Uhr. Ich bewerbe mich nicht als Nachrichtensprecher, habe auch dementsprechend keine Krawatte. Bin aber jetzt alleine aus besagten Gründen und gebe euch die wichtigsten Neuigkeiten mit Stand später Mittwochabend, also kurz vor Veröffentlichung unseres Podcasts extra nochmal. Und da müssen wir vor allen Dingen Verletzungen durchgehen und vor allen Dingen auch Verletzungen, die Saison aus bedeuten. Beginnend mit Defensive End Marcus Davenport von den Detroit Lions mit einer Ellbogen- respektive Trizepsverletzung. Cincinnati Bengals Offensive Lineman Trent Brown. Herber Verlust für Joe Burrow und die O-Line der Bengals. Trent Brown musste ja im Spiel Monday Night Football gegen die Commanders schon runter vom Feld gefahren werden. Ist leider bestätigt, wird nächste Woche operiert mit einer Patellasehnengeschichte. Besser gesagt, die ist gerissen, also wirklich sehr bitter und auch schmerzhaft. Das kann länger als nur Saison aus bedeuten, wenn man ehrlich ist. Siehe auch Marc-André Ter Stegen im Übrigen beim Fußball. Denver Broncos Linebacker Alex Singleton mit dem Kreuzbandriss. Auch für ihn ist die Saison gelaufen. Kreuzbandriss auch bei Raiders Marcus Epps, der Safety. Da ist noch nicht offiziell bestätigt, wann eine OP ist, wie der Heilungsverlauf sein wird und ob es dann Saison aus ist. Aber wie bei Singleton kann man sehr stark davon ausgehen, dass dann auch für Epps die Saison bei den Raiders gelaufen ist. Eine sehr schmerzhafte Verletzung, als auch schmerzhaft für das Team, für die Defense der San Francisco 49ers, ist das Saison aus von Javon Hargrave, der ein ordentliches Upside ist für diese Defense, der natürlich auch Geld gekostet hat. Das soll aber bei der Gesundheit natürlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Auf jeden Fall definitiv ein Verlust. Bei den Steelers hat man jetzt den Veteran Offensive Tackle Calvin Anderson geholt, den man von New England geholt hat, wo er gerade erst von der Injured Reserve Liste runter ist. Warum hat man ihn geholt? Als Ersatz für den Rookie Tackle Troy Fautanu, der sich eben auch verletzt hat und die Saison nicht mehr für die Steelers auf dem Feld stehen wird. Calvin Anderson muss man dann gucken, wie fit der ist und wie er sich dann bei den Steelers dort einfügen wird. Dann bei den Arizona Cardinals, der Defensive Lineman Justin Jones hat sich ebenfalls eine Trizepsverletzung zugezogen, ebenfalls einen Trizepsriss, ebenfalls Saison aus. Und da hat man jetzt Naquan Jones gesigned. Auch da muss man abwarten. Die Teams machen das ja immer, holen jemanden vom Practice Squad oder in den Practice Squad rein, wie zum Beispiel auch bei den Chiefs vor zwei Wochen mit Kareem Hunt, um eben gewissen Verletzungen vorzubeugen oder Ersatz zu haben. Wann und wie die dann helfen, muss man natürlich sehen, aber Justin Jones ist natürlich auch für die Cardinals Defense ein Verlust. Dann kommen wir zu Verletzungen, die nicht das Saisonaus bedeuten, aber Starter betreffen und eventuell auch die ein oder andere Woche länger ziehen werden oder mit sich ziehen. Das ist auch bei den Lions Frank Ragnow, der sich den Brustmuskelteilabriss zugezogen hat. Er hat selber gesagt, er möchte spielen, er kann spielen. Er hat damit im letzten Spiel auch schon agiert. Schmerzmittel, Behandlung, wie auch immer. Das wurde bisher konservativ behandelt. Head Coach Dan Campbell hat jetzt gesagt, ja, er hat diese Verletzung, ja, und er hat auch Schmerzen. Und ich weiß, dass er spielen will. Wir werden aber gucken, ob wir mit dieser ganzen Situation nicht ein bisschen vorsichtiger umgehen und ihn vielleicht sogar rausnehmen. Also das wird noch zu beobachten sein. Dann Concussion Protocol Updates, ebenfalls bei den Cardinals dann der Tight End McBride noch im Concussion Protocol, als auch der Wide Receiver der Philadelphia Eagles, Devontae Smith. Was jetzt schon klar ist, ist bei den Washington Commanders ebenfalls, der im Spiel gegen die Bengals raus musste mit eben einer Concussion, ist jetzt für das nächste Spiel also schon out. Der wird nicht auf dem Feld stehen nach dieser Gehirnerschütterung, die er im letzten Spiel davongetragen hat. Bei den Cleveland Browns geht's mit der O-Line-Geschichte leider weiter. Wyatt Teller mit einer Bänderverletzung ist jetzt mittlerweile auch klar, dass er erstmal auf die Injured Reserve-Liste gesetzt wird. Heißt, er ist dann erstmal 4 Spiele sicher raus. Die Offensive Line ja ohnehin sehr angeschlagen bei den Browns. Also auch das tut weh. Wyatt Teller ein sehr, sehr guter. Sie haben jetzt dann den Ersatz Jermaine Ifedi gesigned. Aber wie bereits gesagt, da muss man dann abwarten, ob der schon in die erste Bresche springt. Ebenfalls Offensive Line Thema bei den Los Angeles Chargers. Joe Alt ebenfalls eine Bänderverletzung und Stand jetzt ist die Chargers Offensive Line ohne Starting Tackle steht sie da. Also da muss man auch schauen, wie das nächste Spiel angegangen wird. Es ist noch nicht klar, wie lange Alt dann fehlen wird, aber auch der wird mit Sicherheit die eine oder andere Woche nicht auf dem Feld stehen können vor Justin Herbert, wo man ja auch noch abwarten muss, wie die Verletzung bei ihm weitergeht. Er trainiert mittlerweile wieder. Man wird an ein paar Dingen arbeiten. Er ist noch nicht offiziell raus für ein Spiel. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder so eine Week-to-Week-Geschichte und kann sich vielleicht sogar über die ganze Saison ziehen. Nächstes Thema ist Adam Thielen, der mit den Panthers ja ein gutes Spiel gemacht hat. Der ist jetzt mit einer Verletzung, der ist ja humpelnd vom Feld gegangen dann nach dem Sieg gegen die Las Vegas Raiders, ist auf der Injured Reserve-Liste. Heißt, auch er ist erstmal 4 Wochen nicht mit dabei. Tatsächlich ein herber Schlag, der hat die ersten Wochen auch keine Rolle gespielt, wie eigentlich alle bei den Panthers, aber natürlich eine große Veteranenunterstützung für Andy Dalton und tut sicherlich weh für das neue Play der Carolina Panthers, das uns ja doch auch ein bisschen überzeugt hat. Kommen wir ja auch später in der Folge noch drauf. Bei den New Orleans Saints mit dieser starken Offensive und diesem starken Saisonstart jetzt ein kleiner Wermutstropfen, vielleicht auch ein größerer Wermutstropfen. Der Center Eric McCoy wird 6 bis 8 Wochen fehlen mit einer Leistenverletzung. Das tut dieser Offensive Line sicherlich weh. Dann noch 2 News, was die San Francisco 49ers betreffen, neben Javon Hargrave, wie bereits erwähnt, mit Saison aus. Brock Purdy mit einer Rückenverletzung, der wird die Woche über gecheckt, ist jetzt auch im Limited Practice, also trainiert, ja, macht aber nur Teile mit. Auch dort muss man erstmal noch abwarten, wie schlimm es ist. Er scheint sich aber sehr agil bewegen zu können, was man so gesehen hat. Sollte wohl kein größeres Thema sein. Größeres Thema ist und bleibt aber Christian McCaffrey mit seiner Achillessehnen-Wadenverletzung, dass sich dann eben nach oben durchs Bein zieht. Das ist nach wie vor nicht besser geworden. Er fällt nach wie vor aus und ist jetzt tatsächlich nach Deutschland gereist zu einem Spezialisten. Wer das wohl sein mag, natürlich gehen wir deutsche Medien und alle, die in Deutschland leben und die NFL verfolgen, direkt von Müller Wohlfahrt aus. Ob das so ist, weiß keiner. Auf jeden Fall ist er hier bei uns im Lande, einen Spezialisten zu besuchen. Und bedeutet aber auch, wenn man einen Spezialisten dann schon besucht, also über den großen Teich extra fliegt und es keinen in den USA gibt, dass das dann offensichtlich eine noch längere, langwierige Geschichte sein wird bei Christian McCaffrey, dem wohl wichtigsten Spieler bei den San Francisco 49ers. Das wurde ja oft genug thematisiert. Dann noch eine Nachricht außerhalb von Verletzungen. Es waren jetzt echt sehr, sehr viele. Los Angeles Chargers Safety Derwin James ist ja für ein Spiel gesperrt worden nach einem, wie die NFL sagt, inakzeptablem Hit gegen Pat Freiermuth im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Ein sogenanntes Unsafe Tackling, wer das Video gesehen hat, er springt mit dem Helm tatsächlich voraus. Helm to Helm ist nicht erlaubt, kann Verletzungen nach sich ziehen, wird auch häufig bei Spielen selbst mit einer Disqualifikation bestraft, auf jeden Fall aber mit unnecessary roughness. Und weil es bei Derwin James in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer mal wieder zu solchen unsafe Tacklings kam, hat die NFL jetzt ein Exempel an ihm statuiert und gesagt, wir sperren dich für ein Spiel. Er ist in Berufung gegangen, die wurde Stand jetzt abgelehnt. Er hat aber auch vorgelegt, dass er A, in dem Video ganz klar nicht den Kopf so runternimmt, wie die NFL es geschildert hat. Nichtsdestotrotz trifft er mit seinem Helm den Kopf von Freiermuth klar und deutlich. Deswegen kann ich die NFL in dem Sinne da auch verstehen. Er hat aber auch mit ehemaligen Coaches der Chargers schon zusammengearbeitet, die nicht mehr im Staff sind, sondern er hat sich auch woanders Ratschläge geholt. Was kann ich anders machen? Wie kann ich anders tackeln, um genau so etwas vorzubeugen? Also der muss weiterhin an seinem Tackling arbeiten. Und die Nummer ist jetzt erstmal so durch, dass er ein Spiel fehlen wird. Aber ja, hat so ein kleines Geschmäckle ihm gegenüber, weil er natürlich sagt, er arbeitet daran. Und das ist dann meistens keine Absicht, sondern in dem Fall ja auch eine unglückliche Nummer gewesen. So oder so wird er jetzt das Spiel erstmal fehlen. Und dann muss man gucken, wie er weiter an sich arbeiten kann. Das waren dann also mal die neuesten News, etwas ein längerer Part tatsächlich vor diesem Podcast, vor unserer regulären Folge. Und jetzt sind wir dann wieder zu zweit und machen weiter mit unserer Podcast-Folge und schauen eben auf Teams mit Krisen oder keine Panik und auch auf den einen oder anderen, der gut performt hat. Mit dem starten wir jetzt.
Die News.
So, dann bin ich jetzt maximal verwirrt, bin aber auf Stand, was passiert ist in der NFL. Vielen Dank, Flo, fürs alleinige Übernehmen. Und dann wollen wir jetzt ein bisschen reinschauen, was war, was sein wird in Woche 4. Und ich hätte eine Frage an dich, und zwar, wer hatte die beste Leistung in Woche 3? Deine ehrliche Meinung, Jaden Daniels oder Andy Dalton?
Oh, ja, das ist schwierig. Also man muss eigentlich sagen, eher Andy Dalton, weil bei den Panthers ja nach den ersten zwei Wochen wir alle gesagt haben, das Team ist auf jeder Position überall schwach. Und er hat das jetzt auf ein Niveau gehoben, wo man sagen kann, das ist dann die größere Leistung in Anführungsstrichen als ein Jaden Daniels, wo man ja schon ein paar Ansätze gesehen hat, gerade im Lauf von ihm selbst mit den Washington Commanders. Aber ich glaube, diesen Turnaround zu schaffen mit den Panthers, das ist dann tatsächlich die größere Leistung, oder? Wie siehst du das?
Ich bin tatsächlich 50-50. Ich finde Jaden Daniels von den Rookie-Quarterbacks wirklich, er hat es jetzt gezeigt, der Beste. Ich meine, 91,3% Completion Rate, glaube ich, war es. Der hatte zwei Incompletions und drei Touchdown-Pässe. Also das muss man schon mal abfeiern. Das gab es ja seit Ewigkeiten. Ich glaube, Dak Prescott hatte zuletzt mal Mitte 80 eine Completion Rate, also 85% Completion Rate oder sowas, ja. Aber ich gebe dir schon auch recht, Andy Dalton, vielleicht bleiben auch dabei, dieser 36-22 Sieg gegen Las Vegas. Ich sag's ganz ehrlich, ich halte nicht so viel von den Raiders, die haben mich enttäuscht, nachdem ich vor der Saison doch höher bei denen war, aber das habe ich nicht kommen sehen. Dass der mit den Panthers das so gut spielt, dass die Offense so gut ausschaut, 319 Yards, drei Touchdown-Pässe, der erste Quarterback 2024 mit 300 plus Yards und drei Touchdown-Pässen. Wir wussten vorher alle, dass es Andy Dalton sein wird.
Ja, total. Also man muss, Halbsatz, wir reden auch gleich nochmal über die Raiders. Deswegen Halbsatz von den Raiders, auch von dieser Defense war ich ein Stück weit enttäuscht in diesem Spiel. Das muss man dann natürlich ehrlicherweise auch sagen. Aber zurück zu Andy Dalton, bevor wir dann auch zu den Raiders vielleicht noch einen Halbsatz verlieren. Ich finde, genau das zeigt, dass er einfach ein Veteran ist. Der war nicht immer der Riesenstarter und der war nicht immer der Riesenstar, aber immer da, wo er war, hat er dann ganz gut aus der Pocket funktioniert. Und wir haben alle viel über diese Offensive Line gesprochen bei den Carolina Panthers und dass es natürlich nicht nur Bryce Youngs alleinige Schuld ist, da bleibe ich auch nach wie vor dabei. Aber man hat wirklich gesehen, dass Andy Dalton mit den Problemen, die auf ihn zukommen vom Pass Rush des Gegners, der ja an und für sich nicht verkehrt ist, einfach besser umgehen kann. Es gab auch eine signifikante Szene, das haben die Kollegen von ESPN übrigens auch nochmal in so einem Recap geschrieben, als der Left Tackle ja mal wieder so eine Pass Protection oder einen Pass Block verpasst hat, Equanu, und von der Blindside sollte es dann bald scheppern Richtung Andy Dalton. Und er hat dann einfach eben mit seinem, ja, mit seiner Erfahrung, weil ja, er weiß, dass da was kommt, schneller reagiert. Er hat in vielen Dingen schneller reagiert aus der Pocket raus, auch wenn er rausgerollt ist, findet dann bei diesem exemplarischen Play auch Deontay Johnson. Und ja, er ist damit einfach besser umgegangen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen.
Also ich glaube, die Panthers sind immer noch kein Playoff-Team. Das wäre mit Bryce Young nicht so gewesen, das ist mit Andy Dalton nicht der Fall. Aber Andy Dalton holt mehr raus, genau wie es Dave Canales angesprochen hat. Er ist im Moment der bessere Quarterback. Du hast Deontay Johnson gerade angesprochen. Der sah aus wie den, den man geholt hat. 122 Yards, ein Touchdown. Xavier Leggett, der fand ja vorher gar nicht statt. Nicht, dass der jetzt sensationell war, aber der hat zumindest zwei Catches für 42 Yards. Davor waren es in den zwei Spielen 35 Receiving Yards. Also in dem einen Spiel ist jetzt geschafft, was er in zwei Spielen hatte. Das ist alles noch nicht überragend. Chuba Hubbard sah richtig gut aus, wie ein richtig guter Running Back in der NFL.
Das wundert mich übrigens dann wieder, ne?
Ja, also Andy Dalton, Props, war eine tolle Leistung. Jetzt schauen wir mal, wie es dann nächste Woche ausschauen wird. Aber waren, du hast das Wort schon gesagt, war ein fantastischer Turnaround. Glückwunsch. Ja.
Übrigens, ein kleiner Halbsatz noch dazu. Mit Hubbard zum Beispiel, diese Thematik wundert mich dann schon wieder, weil da kann ja Andy Dalton per se nicht richtig viel dafür. Da geht's ja dann wieder ums Run-Block und das hat dann bei der Offensive Line auch besser funktioniert, aber.
Ich glaube auch, dass du in der O-Line einfach anders spielst, wenn du weißt, da ist so ein erfahrener Hase, wenn einer mal durchkommt, der weiß schon, was er dann zu tun hat, egal in welcher Situation. Also, so stell's ich mir halt vor. Keine Ahnung.
Ich kann das nachvollziehen, deswegen fühle ich mich hier im Podcast immer so sicher. Ich bin ja der Jungspund von uns beiden.
Ich bin der Silberrücken,
du hast, genau, du hast immer den Überblick, was als nächstes Thema kommt. Ich habe es schon mal gesagt, wie früher jemand, den man gerne in der Gruppenarbeit dabei hatte in der Schule. Und deswegen habe ich da auch, kann ich einfach hier befreiter aufspielen im Podcast, wenn du dabei bist.
Dann lass mich auf unsere Liste schauen. Ja. Las Vegas.
Jawohl, ja, Las Vegas. Ich habe es gerade angedeutet eben mit diesem Laufspiel auch der Panthers und da muss ich sagen, war ich von den Raiders echt enttäuscht, weil die haben davor, in der Woche zuvor gegen die Ravens, zwar verloren, ja, aber da haben sie tatsächlich immer wieder das Laufspiel einigermaßen, sofern man das gegen die Baltimore Ravens im Griff haben kann, aber einigermaßen im Griff gehabt. Auch Max Crosby und der Pass Rush sah vernünftig aus und das war plötzlich alles gegen die Panthers weg. Nicht über die komplette Spielzeit, das ist uns auch immer allen klar, dafür ist es Football. Aber da war ich schon von der Defense mehr enttäuscht als von der Offense, muss ich sagen.
Ja, ich war ja bei der Defense tatsächlich sehr, sehr weit oben. Max Crosby hat wohl Knöchelprobleme, aber daran alleine darf's und soll's bitte aus Raiders sich nicht gelegen haben. Irgendwie, das erinnert mich alles schon wieder, nicht an das katastrophale letzte Jahr, aber die Tendenzen sind da. Mit Antonio Pierce, glaube ich, läuft's grundsätzlich besser, ist auch der Lockerroom geschlossener, aber der hat ja auch seine Spieler, er hat sie nicht namentlich genannt, aber auch deutlich angezählt, so ein bisschen, das waren so Business Trips, oder ich weiß gar nicht, wie er es wortwörtlich gesagt hat, hat ja auch durchklingen lassen, dass ein Quarterback-Wechsel möglich sein könnte, der ist jetzt nicht möglich, sie bleiben, was man so hört bei Gardner Minshew, aber auch das zeigt mir schon, hundertprozentiges Vertrauen ist nicht da, weil es hieß ja vor der Saison schon, wer wird der Nummer 1 Quarterback, das ist legitim, aber wenn du Minshew neu holst, ist jetzt nicht das hundertprozentige Vertrauen und ja, was natürlich echt raussticht, wenn du die Raiders schaust, dieses unfassbar schwache, zahnlose Laufspiel. Jetzt in allen drei Partien. Die haben bei Early Downs, wo du sagst, mit dem Laufspiel können wir mal was vorlegen, eine Success Rate von 21%. Das ist klar der schwächste Wert. Chicago auf Platz 31 ist immerhin bei 25,5%. Du hast schon gesagt, die Defensive konnte Carolina nicht wirklich stoppen. Andy Dalton und Co. waren bei 5 von 12 bei Third Downs, also sie konnten immer oder zu fast 50% ihre Drives verlängern. Die letzten zwei Third Downs waren dann egal, das war schon in der Garbage Time. Bei den Raiders sage ich dir ganz ehrlich, weil wir gleich darüber sprechen, Krise oder keine Panik, bei den Raiders bin ich schon beim Thema Krise oder Schlagwort Krise.
Okay, ja, bin ich ein Stück weit bei dir. Ich finde, man muss das immer noch so ein bisschen im Gesamtbild betrachten, dass wir gefühlt jedes Jahr das Gleiche bekommen bei den Raiders.
Leider ja.
Weil, erinner dich, wir haben in der Offseason auch genau über diese, und ich fange mit der Defense an, darüber gesprochen, es soll nicht nur noch immer nur Max Crosby sein. Aber jetzt sind wir wieder an dem Thema, dass
es ist Max Crosby.
Das wieder der ist, der funktioniert hat. Ja. Wenn ich mir es nochmal angucke, ich habe es mir hingeschrieben, von den Leistungen, die mir aufgefallen sind, die nicht gut waren. Robert Spillane, der Linebacker, keine große Rolle. Christian Wilkins vorne an der Line, keine große Unterstützung in diesem Spiel. Und auch in der Secondary waren sie dann immer relativ weit weg. Und das ist dann immer so ein Gefühl, wenn du so ein 2 Yards zu große Separation hast, macht's der Receiver gut, klar, macht's auch der Quarterback, Andy Dalton in dem Fall, dann gut, aber trotzdem schwingt es irgendwie mit. Und deswegen bin ich schon wieder bei diesem Thema, was zur Hölle ist mit dieser Defense? Da sind wir wieder beim Thema Potenzial und wir gehen alle davon aus, das ist besser und es gibt Unterstützung für Crosby. Und das passiert dann wieder nicht. Und um das auch nochmal abzurunden, Pierce hat nämlich gesagt, so, die waren alle für sich selbst auf dem Platz. Also jeder wollte selber gut ausschauen. Und das ist dann in einem Footballteam nicht gut, wenn du auch in der Defense so Ballhocker spielen möchtest oder ein Tackling setzen möchtest und dann funktioniert es nicht. Die waren physisch nicht gut, die waren im Tackling nicht gut. Ich war da echt enttäuscht, weil ich insgesamt, und da bin ich auch bei der Krise, gerade von der Defense, viel mehr erwartet.
Sie sind leider, das muss man aus Raiders Sicht sagen, auf beiden Seiten schlecht und das ist nie gut.
Ja,
das ist, ist der Fall.
Also so ganz schlecht tatsächlich finde ich es dann bei der Offense nicht. Was mir tatsächlich abgeht, ist eben dieses Laufspiel. Da haben wir, glaube ich, alle von White und dieser Offensive Line mehr erwartet, definitiv. An und für sich geht es aber auch immer darum, es steht ja auch ein Gegner auf der anderen Seite. Und da waren die Panthers einfach in dem Fall irgendwie besser eingestellt, hatten einen besseren Matchplan. Ich habe immer noch die Hoffnung, so ein Stück weit, weil ich trotzdem Plays sehe und Sequenzen sehe, die im offensiven Play gut sind, dass das mit Gardner Minshew vielleicht in den nächsten Wochen dann noch funktionieren kann. Also ich habe noch nicht eine ganz große Krise, aber leichte Panik wäre bei mir bei den Raiders aktuell da, ob dieser Offensive. Bei der Defensive habe ich Krise, weil ich das einfach enttäuschend finde
bisher. Also ich bin beim Thema Krise, also ich habe den Buzzer für Krise getätigt bei den Raiders. Vor allem bin ich jetzt gespannt, vielleicht schlagen wir da die Brücke, was am Wochenende passiert. Das ist ein wirklich Knallerspiel, 22.25 Uhr am Sonntag, bei uns dann auch in der NFL Endzone. Da spielen nämlich die Raiders daheim gegen die Browns. Vielleicht machen wir da den Schwenker hin zu unserem Spielchen. Zack, 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 bim, bum, bum, kleiner Opener. Krise oder keine Panik? Wo stehen die drei Teams, die wir uns rausgesucht haben? Und dann starten wir doch mit den Cleveland Browns, weil es ist der Gegner von den Raiders und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Teams, denn die Browns sahen gegen die Giants also in der ersten Halbzeit desolat aus. Das haben sie mit 15-21 ja verloren, das Spiel. Zweite Halbzeit war dann besser, aber es war im ersten Durchgang desolat.
Ja, definitiv, obwohl sie so gut angefangen haben, ne? Nach irgendwie fünf Sekunden oder was. Aber du hast das Spieler dementsprechend mitkommentiert in der Endzone. Deswegen wäre da auch meine Frage an dich gewesen, weil natürlich kriege ich es auch mit als Teil der NFL Endzone, was da so abgeht. Aber du siehst das Spiel dann meistens in Gänze, außer man moderiert noch ein bisschen nebenher. Trotzdem, das ist auch das große Thema für mich gewesen oder zwei große Themen. Laufspiel hilft Deshaun Watson schon wieder überhaupt nicht. Also da ist überhaupt nichts gekommen. Ja. Ich glaube, es waren unter 70 Rushing Yards in der Offensive. Und wovon ich am meisten enttäuscht bin, und ich habe das Wort enttäuscht heute schon häufig benutzt, das werde ich heute auch noch öfter tun, ist gegen diese Giants Offense so eine Coverage zu spielen, Man-Coverage häufig, die überhaupt nicht funktioniert. Puh, also diese Cleveland Browns Defense, das war bodenlos, fand ich, in der ersten Hälfte.
In der ersten Hälfte, genau. Es wurde dann besser, aber ich glaube, wir sind jetzt bei dem Punkt, bei den Browns, das, was ich ja bei der Preview gemeint habe, diese Defense hat diese Messlatte so unfassbar hochgesetzt, dass du das Level schwer oder gar nicht erreichen kannst. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Diese Defense ist ja jetzt per se nicht schlecht. Sie ist aber halt nicht Top 5 oder Top 3 oder Top, wie sie letztes Jahr in den ersten, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Wochen war. Sie haben klar Probleme, einen Lauf zu stoppen. In allen drei Spielen hat der Gegner jetzt über 100 Rushing Yards hinbekommen. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil es mich schon interessiert. Letzte Saison war der Schnitt in den ersten drei Spielen, um da einen Vergleichswert zu haben. Klar, sind immer andere Gegner, aber bei 52 Rushing Yards. Mhm. Also die Hälfte. Also nee, es ist nicht die Hälfte, aber es sind die 100 plus. Und da waren sie bei 42 Rushing Yards, die sie zugelassen haben. Jetzt sind sie bei 114. Mathematisch nicht ganz die Hälfte, aber lass uns einfach die Hälfte sagen. Auch gegen die Giants, Daniel Jones durfte dann auch im Passspiel ausschauen wie ein richtig guter Quarterback. Und was dazu kommt, Myles Garrett war dann angeschlagen. Am Fuß hat er was, am Bein hat er was. Und da sind viele Sachen mit dabei, die mir nicht gefallen. Aber auch da würde ich sagen, die Defense ist nicht euer Hauptproblem. Es ist die andere Seite des Balls. Das ist einfach, es ist furchtbar. Und diese O-Line, du hast das Run-Game schon angesprochen, aber die O-Line ist wirklich katastrophal. Jetzt kam der Left Tackle, Jedrick Wills, wieder zurück. Klar, der kommt zurück, der kann nicht gleich bei 100% sein. 40 Snaps gespielt, wieder verletzt. Dann hat sich der Right Guard, Wyatt Teller, noch am Knie verletzt. Laut Stefanski ist er jetzt einige Wochen mal raus. Das könnte eine längere Nummer sein, war mein letzter Stand der Dinge. Dann mussten sie rumschieben in der O-Line. Und die war davor schon katastrophal. Ich weiß gar nicht, was die Steigerung ist, aber Deshaun Watson war freiwillig. Und ich bin kein Watson-Fan, überhaupt nicht, einfach mit der Geschichte jetzt, die es da gab in den letzten Jahren, aber der konnte einem richtig leid tun, weil der absolutes Freiwild war. Also als Giants-Defense war es ein Fingerschlecken.
Und dafür hatte Deshaun Watson ja sogar noch ein relativ gutes Spiel gemacht.
Ordentlich, absolut.
Zwei Touchdown-Pässen, obwohl er 8-mal gesackt wurde. Das muss man sich mal
Der war bei 45% seiner Dropbacks unter Druck.
Ja, das ist schon heftig. Also man muss schon sagen, und das ist das Problem bei Cleveland. Diese Offensive Line, die 5 Starter, die nominellen Starter, die sind meiner Meinung nach und viele Experten der Meinung
absolut
nach,
wäre es eine gute
Weltklasse.
Online.
Das ist richtig stark. Problem ist eine angeschlagen, fehlen Prozentpunkte und vor allen Dingen, Stichwort Capspace und sowas, die Leute, die dahinter kommen, sind ein ganz klarer Qualitätsverlust und vielleicht sogar mehr als bei anderen in der Offensive Line. Ich nehme die Lions dann noch mit rein, die eine teure Offensive Line haben und dahinter relativ wenig Tiefe. Und bei den Browns eben genau das Gleiche. Und jetzt sind seit Woche 1 ständig immer irgendeine angeschlagen, mal auf der linken, mal auf der rechten, mal wieder in der Mitte. Das ist echt das große Thema und nichtsdestotrotz muss man dann im Coaching eben auch im Playcalling etwas anpassen. Und das
funktioniert nicht.
Du musst Lösungen finden, du musst mit dem Laufspiel, auch wenn deine Offensive Line im Runblock nicht gut ist, weil auch das ist ein Thema bei den Browns, diese Offensive Line mit den 5 Startern, die ist auf jeden Fall für sehr gute Pass-Blocking-Plays ausgelegt. Das sind alles super Pass-Blocker, aber im Lauf funktioniert es halt auch nicht so immer, obwohl man ja mit Nick Chubb immer Erfolg hatte. Nichtsdestotrotz bin ich da auch einfach vom Playcalling nicht überzeugt gewesen, denn sind wir ehrlich, die Giants Defense, ja, da sind natürlich auch Leute dabei, die das spielen können, dieses Spiel, keine Frage, aber da musst du dir mehr einfallen lassen, das war mir dann auch zu eindimensional und jetzt hatte Sean Watson zumindest seine Pässe angebracht, wenn er mal rausgerollt ist aus der Pocket und so weiter und so fort, aber insgesamt ist das einfach viel zu wenig und mit dem Potenzial, und das sage ich oft bei den Cleveland Browns, wie Christoph Stahler sagt, meinen Cleveland Browns, ist das echt trotz hoher Messlatte in der vergangenen Saison, aber auch generell individuell von den einzelnen Spielern, echt dünn. Ich erinnere da an Denzel Ward, der zweimal ein Tackling setzt und den Mann nicht zum Boden bringen kann.
Also waren furchtbare Sachen
mit Emerson dabei, ja. Hatte eine Coverage eigentlich gut den Gegner und trotzdem macht Neighbors den Catch. Das sind alles so Sachen, die sind alle individuell so gut und es funktioniert aber aktuell nicht. Da ist echt der Wurm drin.
Ja, und Malik Neighbors war fantastisch, der wird noch so viel Bock machen, aber der war natürlich auch so gut, weil die Browns so schlecht waren und deswegen finde ich dieses Duell dann gegen die Raiders tatsächlich so spannend, weil ich finde auf beiden Seiten so ein bisschen ähnliche Voraussetzungen. Die Offensive ist schwach aus ähnlichen Gründen, dass das Laufspiel nicht funktioniert, dass du in der O-Line durchaus auch mal das eine oder andere Fragezeichen hast oder mehr hast. Die Defensive muss im Moment die Spiele gewinnen, können das aber im Moment nicht. Das gilt ja bei den Raiders wie bei den Browns. Bei den Browns hat es letztes Jahr funktioniert. Aktuell ist es nicht der Fall, auch wenn sie 1 und 2 stehen. Deswegen bin ich bei diesem Raiders-Spiel eigentlich auf 2 Matchups gespannt. Da breche ich es runter und das ist eben genau, weil wir die O-Line angesprochen haben. Bei den Raiders, also es ist immer Left Tackle gegen den Pass-Rush-Star. Wir haben sie schon angesprochen. Ja. Jetzt ist Myles Garrett angeschlagen. Ich gehe trotzdem mal davon aus, dass er da sein wird. Der spielt dann gegen den, also meistens gegen den Left Tackle der Raiders mit Colton Miller und der ist wahrscheinlich der verlässlichste bei den Raiders, außer sie setzen ihn auf die andere Seite, da könnte es auch gut funktionieren. Und dann eben bei den Browns, Jedrick Wills eigentlich Left Tackle mit Knie, aber angeschlagen, dann müsste Joel Bitonio, der Left Guard, wahrscheinlich wieder als Left Tackle. Und nochmal, du hast den Namen gerade schon angesprochen, Max Crosby kommt da. Und das könnte ganz, wenn wir es einfach nur auf 2 Namen runterbrechen, ganz böse werden, wenn da Crosby gegen, okay, auf 3 Namen Wills oder Bitonio spielen darf. Habe ich da ein bisschen Probleme mit.
Bin ich beide. Es gibt ja dieses Sprichwort im Football, dass das Spiel immer an der Line of Scrimmage entschieden wird. Aber ich glaube, genau das ist am zutreffendsten bei dieser Begegnung. Denn, und das ist auch mein Gefühl, entweder haben beide Defenses mit einem guten Pass-Rush und dann eben, und das ist ja immer so ein Rattenschwanz, der sich nach sich zieht, mit einer guten Coverage gegen die schwächelnden jeweilige Passing-Offense auch, die Nase vorn mit eventuell Turnover, also Interceptions und so weiter und so fort, sodass beide Defenses vielleicht auch Spiele entscheiden oder dieses Spiel entscheiden können. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, es könnte eine Defense-Schlacht werden, genau aus den Gründen, die du gerade sagst. Oder andersrum, es knallt total, weil die mit der Defense genau das nicht hinbekommen und plötzlich funktioniert bei beiden das Laufspiel adäquat dementsprechend, weil der Pass-Rush sehr stark ist, fokussieren sie sich auf was anderes. Und Samir White und Jerome Ford have a day beide und dann gibt's dann Highscore-Game. Ich finde, das ist sehr, sehr spannend, dass in beide Richtungen ausgehen kann, denn Vorzeichen, das brauche ich jetzt nicht wiederholen, alles gleich, Potenzial und Talent, gefühlt alles gleich und dann kommt es auf der Line of Scrimmage drauf an, welche Defense insgesamt eine bessere Coverage hinbekommt und welche Offense damit besser umgehen kann und dann kann das echt ein richtiges Schlachtfest werden.
Krise oder keine Panik bei den Browns?
Bei den Browns ist immer Krise, oder?
Ich bin auch bei Krise, ja.
Also, ja. Also
keine Panik ist mir bei denen zu wenig.
Nach der letzten Saison mit Joe Flacco an der Center mit den hohen Erwartungen ist das, glaube ich, Krise, denn nur ein SC Freiburg bekommt hin, aus hohen Erwartungen niedrige Erwartungen zu machen. Und das funktioniert in der NFL überhaupt nicht, dementsprechend. Krise.
Ich glaube, unser nächstes Team, da brauchen wir gar nicht unseren Ausführungen lauschen. Da können wir schon drüber schreiben, Krise. Jacksonville Jaguars, 0-3. Saisonstart komplett in die Hose gegangen, jetzt von den Buffalo Bills. Richtig einen auf den Deckel bekommen. Du hast es kommentiert mit Ingo Seibert. Mhm. Hol uns mal ab, was da war. Ich meine, ich habe es auch gesehen, aber also wer da nicht auf Krise kommt, hat ein Problem, weil das, weil an der Realität vorbeilebt.
Ja, also vorne weggeschoben muss man sagen, unfassbar starke Offensivleistung der Buffalo Bills und unfassbar starke Defensivleistung der Buffalo Bills. Also das muss man schon nochmal vorne wegschieben. Das ist natürlich ein Gegner, den du da nicht so leicht gegenübertrittst.
Da fühle ich mich tatsächlich bestätigt, dass ich die Bills trotz der ganzen Abgänge, trotz des Mini-Umbruchs relativ hoch hatte. Ich hätte es nicht so gut gedacht, so ehrlich muss ich schon auch sein. Aber die machen richtig Bock. Lecko mir machen die Bock.
Also Josh Allen hat dann, glaube ich, am Ende auf 10 oder sogar 11 verschiedene Spieler die Pässe geworfen. Das ist natürlich auch ein Riesenwert. Es kommt so ein bisschen daher, wie die Packers das mit ihren jungen Leuten versucht haben, mit keinem Nummer 1 Receiver, auch das, was in der Offseason da passiert ist und so weiter und so fort. Es sind keine Stars Receiver da, alles sowas wie Curtis Samuel, die Nummer 2 waren irgendwo anders. Es hat super funktioniert. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wir reden über die Jacksonville Jaguars und da bin ich aber trotzdem beim Thema, diese Defense, von der wir auch dann mehr erwarteten konnten im Pass Rush, gerade gegen die Bills, auch im vergangenen Duell, da war das richtig gut. Ja, es war in London, die Jaguars waren gefühlt schon wieder 4 Wochen da letztes Jahr. Die Bills sind ein bisschen später angereist, das hat bestimmt auch ein bisschen was damit zu tun. Aber Josh Allen hat nie Druck gehabt. Der hat keinen Druck verspürt. Der hat natürlich auch wieder gescrambled. Das hat super funktioniert, was seine große Klasse ist dann am Ende des Tages. Viel enttäuschender bei diesem Spiel war aber, dass die Defense immer mal wieder es geschafft hat, die Bills vor Probleme zu stellen. Und natürlich reicht es aber nicht, wenn das vor Probleme stellen bedeutet, sie müssen 4-mal in Folge über einen Third Down gehen. Denn die Drives, die Scoring Drives, die 4 ersten Drives waren alles Touchdowns von den Bills. Die waren immer über viele, viele Plays. 10, 11 und ich glaube 9 Plays oder sowas und immer wieder ein Third Down dabei. Das hat die Defense ganz gut gemacht. Trotzdem hat die Bills Offense eben zugeschlagen, weil die sehr stark ist. Mit den kurz ausgeführten Punkten. Das Problem bei Jacksonville ist aber, wenn du gegen so einen starken Gegner spielst und deine Defense gut ist, aber nicht so gut, um den Gegner halten zu können, dann brauchst du verdammt nochmal eine Offensive, die einigermaßen Schritt halten kann. Und das konnte diese Offensive überhaupt nicht. Trevor Lawrence mit der Offensive Line, mit den Receivern. Einzig Lichtblick war Christian Kirk, der wieder mal ein Comeback-Spiel hatte, was am Ende aber auch nichts bringt mit 80 Receiving Yards und keinen Touchdown. Ich war sehr verwundert über das Play-Calling, über die Körpersprache der Jacksonville Jaguars, vor allen Dingen der Offensive, vor allen Dingen von Trevor Lawrence und vor allen Dingen von Doug Peterson. Also da ist die Krise echt fett drüber zu schreiben, denn ja, die Bills-Defense ist auch eine sehr gute, aber das war einfallslos, das waren schlechte Pässe von Trevor Lawrence, das war überhaupt nicht konstant, weder im Lauf noch im Pass. Ich habe jetzt sehr lange ausgeführt, aber da kommt sehr, sehr viel zusammen, was bei Jacksonville überhaupt nicht funktioniert hat. 4,3 Passing Yards pro Attempt. Also das
53% Completion Rate von Lawrence in dieser Saison in 3 Spielen. Und, das muss man jetzt sagen und darf man nicht vergessen, das ist mittlerweile einer der teuersten Quarterbacks der Liga. Dieses, wir beschützen dich nochmal, du bist behütet bei uns. Die Zeiten sind vorbei. Wenn du fett Kohle bekommst, dann musst du auch liefern. Und da muss man sagen, da ist er für mich zu wenig Leader in der Offense, die Probleme hat, ganz offensichtlich. Lustigerweise das Laufspiel rein von den Zahlen her sogar richtig gut, aber es wirkt alles so unausgewogen. Wann wird was gemacht? Wann machen wir was wirklich zur sinnvollen Zeit, so nenne ich es mal. Die haben wieder diese Problematik mit den Third Downs. In der Saison sind es jetzt 5 von 19, 26%, macht Platz 28. Ich glaube jetzt in deinem Spiel jetzt am Montag, also Montag auf Dienstag, waren sie, glaube ich, 2 konvertierte Third Downs. So kannst du keine Drives am Leben halten.
Die haben aber auch einige vierte Downs ausgespielt, ne?
Das muss aber das also sagen, aber das kann es nicht sein. Also im Moment bei der Offense, muss ich sagen, habe ich allergrößte Bauchschmerzen, weil ich gebe dir recht, ich finde diese Defensive war jetzt in 2 Wochen sehr, sehr ordentlich. Ich hatte sie ja in Woche 1 auch gegen Miami. Die erste Halbzeit war richtig gut. Dann hat sich so ein bisschen die individuelle Qualität, die individuelle Klasse von Miami durchgesetzt. Diesmal haben sie die erste Halbzeit komplett verschlafen. Brauchen wir nicht reden. War in der zweiten Halbzeit besser, weil die Bills auch ein bisschen nachgelassen haben. Trotzdem, neuer Defensive Coordinator. Geben wir dem Mann noch ein bisschen Zeit. Das kam ja gestern, wer es gesehen hat. Also wenn wir aufnehmen gestern, bei der Übertragung auch raus. Buffalo gegen Man-Coverage war eigentlich in den ersten beiden Spielen jetzt gar nicht so brutal gut. Natürlich haben sie da in diesem Monday Night Football die Jacksonville Jaguars mit ihrer Man-Coverage nicht nur zerstört, sondern zertrampelt drüber gelaufen. Also das war böse. Zwischenzeitlich dachte ich, boah, muss ich jetzt einen Fernseher ausmachen, weil es dann gleich kommt FSK 18 oder sowas oder ich muss einen PIN eingeben.
Du bist doch schon so alt.
Jaguars? Ja, aber ich muss einen PIN eingeben. Okay. Und das Bittere ist ja, du spielst jetzt in Houston. Mhm. Also die Aufgabe wird ja nicht besser.
Nee.
Du kannst wirklich 0 und 4 stehen, dann kommt irgendwann dein London-Trip wieder. Aber wenn du 0-4 stehst, wäre ich jetzt überhaupt nicht überrascht, weil die Texans mit Wut im Bauch kommen nach der deutlichen Niederlage gegen die Vikings. Stroud wird wahrscheinlich nicht wieder so ein Spiel haben mit 2 Interceptions. Oh, also da ist Krise, SOS, alles kommt da zusammen bei den Jaguars. Und Peterson ist, glaube ich, der heißeste Favorit, als erste Trainerentlassung durchzugehen.
Ja, denn auch Ingo Seibert, mit dem ich das ja kommentiert habe, und ich haben nach der Halbzeitpause festgestellt, dass die Jaguars ihren Touchdown gemacht haben. Da haben die US-Kollegen, die sind ja dann immer an der Sideline und geben immer Updates, wie sie mit den Headcoaches gesprochen haben. Interessant, Doug Peterson nicht interviewt, sondern nur in einem Gespräch. Sean McDermott schon interviewt. Das kann dann vielleicht auch ein bisschen was bedeuten, weil er einfach da keinen Bock drauf hat oder wie auch immer. Die Aussage war in der Kabine natürlich alle betröppelt nach diesem Halbzeitstand. 34-3 war es, glaube ich. Und er hat einfach nur gesagt, Leute, wir gehen jetzt raus und einfach mal einen Touchdown machen. Wir machen jetzt einfach mal einen Touchdown. Und man hat richtig gemerkt, was ich damit sagen will. Wenn bei Jacksonville kein Druck mehr drauf ist, dann funktioniert die Offense eigentlich ganz gut. Egal, was der Gegner macht. Weil die Bills haben nicht viel anders gespielt. Ja, insgesamt mit weniger Härte. Da bin ich bei dir, weil sie dann auch schon hoch geführt haben. Hinten raus war es eh ein Preseason-Spiel. Da durfte dann der dritte und vierte jeweils aus der Position an dran. Auch Trubisky stand nochmal auf dem Feld, genauso wie Mac Jones, Quarterbacks. Aber man hat so richtig gemerkt, ja gut, das Ding ist jetzt eh gelaufen. Jetzt versuchen wir einfach mal und wir spielen mal unseren Stiefel runter. Und dann hat es in den ersten beiden Drives nach Wiederbeginn richtig gut ausgeschaut. Und das ist das, was mir aber Sorgenfalten bereitet. Weil genau das ist in der NFL einfach nicht gut.
Ja, das
geht einfach nicht. Und nochmal, Körpersprache, Doug Peterson wurde uns natürlich auch ungefähr 75 Millionen Mal eingeblendet.
Logisch, er
hat immer den gleichen Gesichtsausdruck gehabt. Trevor Lawrence, ich habe mit Ingo, und da rede ich jetzt aus dem Nähkästchen, während wir in einer Unterbrechung waren, in einem Timeout, auch mal gesagt, Ingo, ich mache jetzt diese NFL bei der Saison, glaube ich, seit 2017 oder 2018. Trevor Lawrence ist fast zu der Zeit dann auch in die Liga gekommen. Nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe noch nie einen Quarterback und vor allen Dingen noch nie einen Trevor Lawrence so wenig bis gar nicht an der Sideline mit irgendjemandem reden sehen. Ob das ein Anschreien ist, à la Aaron Rodgers, ein Helm wegschmeißen, à la Tom Brady, oder einfach nur ein Gespräch mit seiner Offensive Line. Da gibt's natürlich Beweisstücke dafür, mic'd up und sowas. Aber in den Spielen, wenn der eingeblendet wird, hockt der einfach da und ist mit am Start. Und ich mag Trevor Lawrence. Ich finde, das ist ein talentierter Quarterback und ich mag den echt eigentlich in seinem Playstyle. Aber als Leader und diese Jungs anzuführen, war das einfach Monday Night Football wieder mal prädestinierend, wie schlecht es bei Jacksonville in dieser Offensive läuft und wie verunsichert am Ende des Tages Trevor Lawrence ist. Und Verunsicherung bedeutet schwache Leistung.
Die brauchen jetzt mal irgendwie ein Spiel, wo es gut läuft. Ich kann es mir aktuell gegen die Texans nicht vorstellen, weil, wie gesagt, die kommen mit Wut im Bauch. Ich habe mir nochmal das letzte Duell zwischen den beiden angeschaut. Da war mal diese Jacksonville Offense richtig effizient. Die waren bei Third Downs, was ich gerade kritisiert habe, 7 von 13. Waren in der Red Zone 2 von 3, also auch da effizient und hatten 445 Total Yards, nicht Total Touchdowns. Das wäre ein bisschen krass gewesen.
Super Bowl Champion.
445 Total Yards. Also, wenn sie sowas mal hinbekommen könnten, das Spiel gewinnen, das wäre mal was. Ich sehe es aber nicht, weil ich glaube eben, die Texans wollen Wiedergutmachung. Da ist zwar das Run-Game nicht so gut, bei weitem nicht so gut wie bei den Bills, aber das Passspiel ist gut, auch wenn Stroud im letzten Jahr besser war gegen Zone als gegen Man-Coverage. Trotzdem glaube ich, dass die Bills so ein bisschen aufgezeigt hat, wie es funktioniert und dass die Texans mit der Offense definitiv hinbekommen und dass die Jaguars 0 und 4 dann stehen.
Ja, da gehe ich absolut mit. Ich habe die Texans ja auch kommentiert am Wochenende in der Endzone. Und da muss man einfach das Ganze jetzt mal in Kürze runterbrechen. Die Vikings-Defense hat dieses Schachmatch, was die US-Kollegen immer auch gesagt haben, gegen CJ Stroud gewonnen. Nico Collins komplett aus dem Spiel genommen. So viel geblitzt wie eh und je unter Brian Flores. Ist eh klar, wir schauen ja gleich nochmal auf dieses Spiel der Vikings dann gegen die Packers. Und das konnten die Texans irgendwie nicht damit umgehen, weil auch das Laufspiel mit 2 Ausfällen, mit Mixon und Pierce, Cam Akers, so gut er auch sein mag vielleicht, hat nicht funktioniert. Deswegen war das einfach ein Matchplan, mit dem die Texans überhaupt nicht A, entweder gerechnet oder B, nicht umgehen konnten oder vielleicht sogar beides. Und das wird gegen Jacksonville nicht der Fall sein. Ich glaube, dass die wirklich so ein Bounce-Back-Spiel haben werden und das Passing-Game den Jaguars wehtun wird, die nämlich ja auch schon vor dem Spiel gegen die Bills als zweitschwächste Passing-Defense der Liga waren nach den ersten beiden Wochen. Also, das ist jetzt nicht besser geworden. Das wird, glaube ich, echt übel für die Jaguars. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der auch nur einen Pfifferling auf die Jaguars setzt gegen die Texans.
Oft liegt da eine Chance, aber ich bin auch nicht mit dabei. Ich tippe da auch auf die Texans. Dann, Fragenspiel geht weiter. Krise oder keine Panik? Dallas Cowboys stehen auch 1-2 nach dem Auftaktsieg in Cleveland. Jetzt Niederlagen, diese deutliche in Woche 2 gegen die Saints und eigentlich auch, klingt jetzt doof, bei 25-28, eigentlich eine deutliche Niederlage gegen die Ravens, bis dann so ein kurioses viertes Viertel oder die letzten Minuten im vierten Viertel kamen.
Ja, das war dann nochmal, aber das ist, ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Ravens im vierten Viertel einfach Probleme haben. Die haben die meisten Spiele seit, ich glaube, 3 Jahren sind 12 Spiele, die sie dann immer mal wieder hinten raus eng gemacht haben oder sogar verloren haben, trotz Führung. Und deswegen die Cowboys gut waren oder ob die Cowboys tatsächlich gut waren. Das kann ich dir nicht sagen, weil die Cowboys tun sich schwer, wenn ein CeeDee Lamb aus dem Spiel genommen wird. Ähnlich wie gerade bei den Texans mit Nico Collins. Das haben die Baltimore Ravens geschafft. Und dann ist das große Problem, und das ist ähnliches Bild wie bei vielen Teams, Laufspiel. Hat es einer gesehen, für alle, die uns auf der Plattform sehen können? Ich suche hier gerade, ich finde es nicht. Die haben 3 Leute damit eingesetzt und keiner funktioniert. Und dann über die Defensive können wir gleich sprechen, aber ich würde mal gerne auch deine Meinung zu dieser Offensive haben wollen. Weil Dak Prescott, der teuerste Quarterback der Liga, ja, er hat natürlich gute Sachen gezeigt, keine Frage. Aber auch da wirkte es mir bei den Dallas Cowboys, als wüsste man jetzt nicht genau, wie sollen wir das jetzt bespielen? Wie kriegen wir unser First Down? Wie kriegen wir unseren Touchdown? Es wirkte einfallslos. Das ist es nicht. Die geben immer alles, keine Frage. Aber es wirkte einfach so. Also bei der Offensive habe ich keine Panik, bei der Defensive habe ich Krise. Da können wir gleich drüber sprechen. Aber erstmal deine Meinung auch zur Offense von den Cowboys.
Ja, du bist halt, genau wie du sagst, völlig davon abhängig, wie Dak Prescott und CeeDee Lamb funktionieren. Die können einen Tag haben, wo sie dir zusammen 4 Touchdown-Dinger einschenken. Das kann passieren, aber auch so, dass die Ravens über weite Teile eben CeeDee Lamb den Tag richtig versauen. Der war ja auch richtig frustriert, wenn man die Bilder gesehen hat, wie er draußen saß. Der war überhaupt nicht happy. Und dann, ja, hast du den Brandon Cooks. Ich halte immer noch viel von ihm, aber das ist jetzt kein Top-Top-Top-Receiver. Du hast einen Talbert. Der macht das Beste draus. Trotzdem ist er Nummer 3 Receiver und wird viel gefordert. Dahinter, wen haben wir noch? Ein Kevonte Turpin, der da mit dabei ist. Dann hört es bei mir tatsächlich auswendig jetzt schon auf. Du hast Jake Ferguson natürlich noch.
Der angeschlagen war, aber zumindest
genau, mit dabei. Ja. Luke Schoonmaker wäre da mit dabei. Aber das ist ja jetzt nichts, was du sagst. Um Gottes Willen, da kriege ich jetzt richtig Angst. Und dann fehlt die halt schon, auch wenn er letztes Jahr nicht so gut war, an Tony Pollard, weil das Laufspiel halt einfach weiter nicht existent ist. Und das wird, wie erwartet, zum Problem, weil sie da offensiv nichts entgegenzusetzen haben, was vom Laufspiel kommt. Kein Elliott, kein Dowdle, kein Deuce Vaughn. Das ist alles nicht wirklich gut. Und dann hat auch diese Defensive, die ja letztes Jahr schon immer so ein bisschen ihr Können kaschiert hat zum Positiven. Im Moment wird das Negative brutal aufgezeigt. Das Spiel gegen die Browns, wo wir danach zu Recht auch hochgejubelt haben, war wahrscheinlich dann eher die Ausnahme. Das waren jetzt 2 Spiele, wo du defensiv echt einen auf den Deckel bekommen hast. Also 274 Rushing Yards zugelassen gegen die Ravens. Ich weiß ja, dass ihr gesagt habt, da gegen die, was waren es, 190 gegen die Saints war schon krass, ja. Aber einfach nochmal fast 100 Yards draufpacken lassen. So gewinnst du keine Spiele in der NFL gegen keinen Gegner. Das geht nicht. Und Mike Zimmer muss sich da jetzt was überlegen. Die spielen jetzt dann Thursday Night Football gegen die Giants. Okay, ist an sich ein machbarer Gegner. Trotzdem haben die jetzt auch ein Spiel mal gewonnen, die Giants. Du musst ja jetzt gegen anfangen.
Eine gute Defense, ne?
Gut, die wurde auch gut gemacht durch diese O-Line. Also als D-Liner hätte ich da als Giants-Spieler richtig Bock gehabt, weil du bist ja untouched zum Quarterback durchgekommen. Aber soll die Leistung überhaupt nicht schmälern? Du musst trotzdem auf 7, 8, 6 kommen. Aber du musst ja als Mike Zimmer jetzt aus Cowboys-Sicht, du musst diese Box jetzt zustellen. Da muss ein extra Safety in der Box mit sein, damit du diesen gegnerischen Lauf auch stoppen kannst. Er kann für den eigenen Lauf nicht sorgen, aber damit der gegnerische Lauf nicht so stattfindet. Und das können die Giants schon auch. Also Daniel Jones ist halt schon ein Runner, auch wenn er nicht mehr ganz der Runner nach der Verletzung ist wie früher. Ein Singletary muss halt einfach einen Ball festhalten, aufhören zu fummeln. dann ist er jetzt auch kein ganz Blinder. Und wenn du dich ein bisschen mehr auf den Run fokussierst, ist mehr Platz für Malik Nabers. Und der hat gezeigt, dass eigentlich diese Offense völlig egal ist. Jones muss Nabers finden. Selbst wenn der in Double Coverage ist, der findet schon irgendeine Lösung. Das könnte für die Cowboys echt nochmal, so blöd es klingt, eine schwierige Aufgabe werden. Hätte ich so nicht gedacht vor 3 Wochen.
Das wird es auch. Vor allen Dingen, wenn sie eben ihre Laufdefense nicht in den Griff bekommen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, dass Micah Parsons offenbar allen Teams mittlerweile genügend Tape gegeben hat, um zu wissen, wie man den verteidigt. Erinnert euch auch an die Szenen zwischen den Plays. Micah Parsons, genauso wie CeeDee Lamb in der Offense, die wurden immer mal wieder eingeblendet mit langen Gesichtern und verdrehten Augen. Und was ist hier eigentlich los? Und man kann sich darauf nicht verlassen. Ich muss sagen, man rechnet natürlich in dem Spiel gegen die Ravens, so wie die Ravens das gespielt haben. Aber dass ein Derrick Henry, glaube ich, im dritten Viertel immer noch 4,5 Yards, bis ja, er das erste Mal berührt wurde, hat, das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Das ist wirklich unter aller Kanone. Das ist ganz schlecht. Und da muss Dallas als erstes mal wirklich hart dran arbeiten, wie du sagst. Und dann alles andere, ich glaube, die Offensive, die ist immer noch stark genug, auch wenn sie auch in den Wochen zuvor geschwächelt hat. Aber da
genau,
hat man auch
mehr da ist Qualität erwartet. Da noch. Also genau, ja. Die ist, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass die Cowboys eine Top-Offense sind. Trotzdem ist da genügend teure Qualität mit dabei, um Spiele auch zum Beispiel gegen die Giants zu gewinnen. Da wird es definitiv auf die Defensive ankommen. In den letzten beiden Spielen, jetzt in 10 Possessions in der ersten Halbzeit, da haben sie 8 Touchdowns kassiert. Also der Gegner 10 Possessions in der ersten Halbzeit, in den letzten beiden Spielen 8 Touchdowns kassiert. Und in der Red Zone, ich konnte es gar nicht glauben, ich musste wirklich nochmal nachschauen, ist der Gegner 9 von 10.
Ja, ist krass.
Also das geht halt nicht. 90% dem Gegner deiner Red Zone gestatten, das geht nicht. Und die Giants sind mit 60%, die sind 6 von 10, sogar relativ effizient.
Ich weiß nicht, ob man sich auf bei den Cowboys so auf diese Qualität der Defense einfach verlassen hat und wenig da investiert hat in Matchplänen. Ich war da echt überrascht, dass es für die Ravens so einfach gegangen ist. Und wie gesagt, bei den Giants, du hast es ja schon runtergebrochen, die können durchaus überraschen, wenn die Cowboys Defense mal wieder wackelt, dann geht's auch mit der Kopf Nachdenken wieder los. Ja, deswegen sage ich, um darauf zurückzukommen, Dallas Cowboys defensive Krise, weil zweimal 200 oder sogar klar mehr Rushing Yards zulassen, egal wie der Gegner heißt, auch wenn es eine Run-Heavy-Offense ist, es ist unterirdisch. Und bei der Offensive leichte Panik, bis die haben es immer im Kreuz natürlich ein Bounce-Track-Spiel zu haben. Aber auch da, und das weiß man nicht, ob wir das der Giants-Defense zutrauen, Matchplan, CeeDee Lamb in Schach halten und eher über den Slot forcieren. Wenn das klappt, dann muss Dallas wieder hart dafür arbeiten und das Laufspiel mit reinbeziehen. Übrigens, kleiner Halbsatz noch dazu, auch die Screen-Pässe und sowas. Ne, das war auch nicht gut. Da waren die Ravens immer sehr schnell am Lesen und frühzeitig da. Das müssen sie etablieren. Wenn das nicht funktioniert, dann kann es ein hartes Stück Arbeit und vielleicht ein Sieg mit 3 Punkten Unterschied werden höchstens, oder sie verlieren das Ding vielleicht.
Ich mogel jetzt ein kleines bisschen bei Krise oder keine Panik. Krise ist es noch nicht. Wenn sie gegen Giants verlieren, dann ist es eine fette Krise. Dann haben wir ein Problem, weil gegen die Saints kannst du verlieren, das Wie war enttäuschend. Gegen die Ravens kannst du auch verlieren, das Wie war zeitweise oder sehr lange auch sehr enttäuschend, aber nüchtern betrachtet kann man da auch mal 2 Niederlagen kassieren. Keine Krise oder keine Panik ist mir auch zu wenig. Ich füge noch ein L ein. Kleine Panik. Okay, aber wenn sie gegen Giants verlieren, brauchen wir nicht reden, dann ist ist der Baum am Brennen. Alle Cowboys-Fans werden jetzt sagen, aber wisst ihr, die Bilanz doch von Dak Prescott gegen die Giants. Der hat jetzt 12 Mal in Folge gewonnen. 12 aus 14. Komm. Aber das sind immer diese Zahlenspiele. Das ist aber trotzdem einer seiner Lieblingsszenen. Wenn sie da verlieren, dann ist der Baum am Brennen, dann haben wir eine Krise und dann wird's auch unter Umständen für Mike McCarthy schon brenzlig.
Ja gut, für den wird's ja jedes Jahr brenzlig.
Aber genau, aber dann auch in der Saison brenzlig. Und
mal vor Januar.
Jerry Jones, ist keiner, der ja in der Saison entlässt, aber dann habe ich Bauchschmerzen.
Ja, die Cowboys-Fans können einen mal wieder ein Stück weit leid tun. Wir machen weiter, glaube ich, mit einer Thematik, die du dir auch nochmal gewünscht hast, so ein bisschen Orakel spielen, was auf der einen oder anderen Position bei den Dolphins passiert, ne?
Ja, also erstmal diese Niederlage, das 3-24 gegen die Seahawks war echt, das ist, wenn du weißt, woher diese Offense kommt letztes Jahr, dass die jetzt am Ende des Tages nicht erfolgreich war auf lange Sicht, weil sich die Gegner darauf eingestellt haben, aber wie viel Spaß haben die Dolphins-Spiele gemacht, wie wenig Spaß machen die Dolphins-Spiele aktuell nochmal, 3 Punkte gegen die Seahawks, ja, die stehen 3-0, die Defensive mit einem Mike McDonald war klar, dass die wieder besser sein wird, aber die sind auch noch früh in diesem Coaching-Stint und das geht mir zu einfach. Und das muss man einfach festhalten, Tua fällt noch aus. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, oder ich formuliere es anders. Ich hoffe, sie werden nicht zu den New York Jets 2.0 und vertrauen auf einen Ersatz-Quarterback, den sie jetzt im Roster haben. Denn Skylar Thompson ist nicht die Lösung. Wen hat man noch? Tim Boyle ist auch nicht die Lösung.
Es ist ja genau die gleiche Situation wie vor 2 Jahren. Da war es ja genau das Gleiche. Tua ausgefallen, Skylar Thompson gespielt, auch verletzt, Tim Boyle gespielt. Da war das ja genau aber das gleiche
die,
Thema.
Hatten die damals nicht noch einen Mike? Nee, der war dann nicht mehr da, oder? Mike White, gell?
Nee, ich meine, es war Tim Boyle auch, wenn ich mich nicht irre.
Ja, kann sein, Mike White.
Kann sein, dass Mike White auch nochmal seine Finger drin hatte. Kann durchaus sein, aber ich will darauf hinaus. Sie kennen diese Thematik. Es ist wieder das gleiche Thema. Und das ist schon irgendwie merkwürdig, dass es einfach genauso wieder passiert. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass sie auf der Quarterback-Position was machen müssen.
Also, Tyreek Hill hatte 3 Catches für 40 Yards. Jalen Waddle hatte 4 Catches für 26 Yards. Sorry. Nee, das ist es nicht. Skylar Thompson, 11 von 19 Pässen waren hinter der Line of Scrimmage oder maximal 10 Yards lang. Also, es sind halt diese kurzen Pässe. Ja, das gibt's mit Tua auch. Aber da war halt immer mal das Wissen, ich kann ihn aber auch den auf der Go-Route befindenden Tyreek Hill finden. Das kriege ich schon hin. No problemo. Sehe ich bei Skylar Thompson nicht. Und jetzt, du hast gesagt, das war mein Wunsch, so ein bisschen Orakel spielen. Was haben sie denn für Möglichkeiten? Also, die obvious choice ist, auch für mich, wenn ich ehrlich bin, Ryan Tannehill. Der war schon in Miami, der kennt diese Art und Weise des Spielens, die ist ja schon sehr speziell auf Tua zugeschnitten. Ich glaube, Ryan Tannehill ist da aber trotzdem einer, der das genauso machen könnte auf seine Art und Weise. Tua letztes Jahr bei 15% seiner Dropbacks mit Screenpässen, das ist das Spiel der Miami Dolphins. Also dieses Jahr waren sie ja übertrieben mit Tua bei 27%, weil das einzige Mittel war. Tannehill 2023 in einer schlechten Saison mit den Titans war bei 23% Screenpässen. Im Jahr davor auch bei 10% Screenpässen. Also der kennt das, mit Screenpässen zu agieren. Der kennt es auch, mit Play-Action zu spielen. Die Dolphins mit Tua 30% Play-Action. Tannehill war auch ungefähr in der Range bei den Titans. 28-29% mal. Natürlich ist es die ältere Version, der jetzt länger auch nicht mehr gespielt hat, aber wahrscheinlich wäre einigermaßen billig zu bekommen. Er kennt das Umfeld der Dolphins. Ryan Tannehill wäre für mich so eine Lösung, wo ich sage, ja, würde ich auf jeden Fall spannender finden als Skylar Thompson, Tim Boyle oder Tyler Huntley.
Ja, und da bin ich beim letzten Namen mit dabei. Ich glaube tatsächlich Tyler Huntley, den haben sie ja vor 1,5 Wochen dann geholt, nachdem es ja mit Tua klar war, dass es dann erstmal längere Zeit nicht weitergehen wird, ist immer noch im Practice Squad, hat vor einiger Zeit die Ravens Offense ja anführen müssen in Abwesenheit von Lamar Jackson.
In Pro Bowl gekommen.
Hat es dadurch ganz genau in den Pro Bowl geschafft, war jetzt bei den Browns. Zuletzt und ist jetzt eben in Miami gelandet. Ich glaube, rein vom Playstyle her passt er da auch ganz gut rein, bin da aber bei dir, was das Passing-Game betrifft. Wir haben es ja auch gesehen in der Zeit bei den Ravens, auch da dann immer ja Entscheidungen, den Ball ein bisschen länger zu halten, auch zu scramblen, und auch das ist eher der Huntley, also das ist jetzt nicht der Tour da ersetzen ja. könnte mit tiefen vertikalen Playstyle, das auf jeden Fall, aber ich glaube, sie haben sich was dabei gedacht, dass man den jetzt auch mit dabei hat, weil er eben genau durch seine Art und Weise, wie er spielt, vielleicht auch ein bisschen Druck von diesem nur Passing-Game und diesem vertikalen Stil dieser Miami Offense so ein bisschen wegnehmen kann und ihm nochmal ein bisschen was mehr geben kann, als wenn du einen Skylar Thompson dazu zwingst, ey, du musst übrigens Hill und Waddle tief anwerfen. Der ist dann eben vielleicht nicht so der Typ wie Huntley, der dann auch mal über die Beine da was rausholen kann, auch wenn er es kann und auch schon gezeigt hat, aber halt vielleicht nicht auf dem Niveau wie Tyler Huntley. Also ich bin eher bei Huntley, kann deinen Gedanken mit Tannehill aber absolut nachvollziehen, der ja eh überall gehandelt wird, sobald es Quarterback-Probleme gibt aktuell, muss man ja auch sagen.
Ja, und also es wäre natürlich eine Riesengeschichte, die spielen jetzt gegen die Titans. Monday Night Football, das ja, müsste, glaube ich, dann 1.30 Uhr sein. Die Story wäre einfach zu geil, an alter Wirkungsstätte gegen das alte Team, das ihn dann hat fallen lassen, zu Recht auch fallen lassen, wobei, wenn man sich Will Levis anschaut, zu Recht, weiß ich nicht, anderes Thema. Es wäre eine Riesengeschichte. Ich möchte noch einen Namen reinwerfen, weil der bei den US-Medien auch immer öfter jetzt kolportiert wurde, der auch so ein bisschen auf der Hand liegt, weil er, glaube ich, in Pittsburgh, und damit ist, glaube ich, schon klar, wer es ist, nicht mehr gebraucht wird, weil du kannst Justin Fields nicht mehr rausnehmen. Wer das macht, begeht sportlichen Selbstmord, weil er es wirklich gut macht. Russell Wilson. Und ich dachte am Anfang auch so,
sorry, dass ich da lachen muss, aber ja.
Ich dachte wirklich am Anfang so, nee, und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, und der kann auch mit Play-Action das kennt er auch in großer Zahl. Screenpässe ist jetzt nicht so, dass dieses Volumen, wie das mit Tua ist, würde ich ihm aber mit Erfahrung auch alles zugestehen. Was natürlich jetzt das große Aber ist, der Typ hält den Ball ja viel zu lange, was wir bei Huntley gerade auch schon hatten. Also Tua hat ja eigentlich immer mit den schnellsten Release, weiß ich nicht, 2,5 Sekunden, 2,6 Sekunden. Bei Russell Wilson steht eine 3 davor. In der Regel, das ist definitiv ein Problem. Ich habe trotzdem mal nachgeschaut in die Zahlen 2021 bei den Seahawks. Da hat er einen Ball zumindest nur 2,8 Sekunden. Also er kann auch schneller und die Waffen bei den Dolphins wären natürlich nochmal ganz andere. Da will ich jetzt bei den Seahawks damals überhaupt nichts wegnehmen. Aber ich fände es extrem spannend, Russell Wilson im Dolphins-Trikot zu sehen. Ich fände es eine sehr interessante Lösung, weil er natürlich auch billig ist. Du müsstest irgendeinen Draft-Pick abgeben, das ist schon völlig klar, aber du kannst diese Saison nicht einfach wegschmeißen. Und sorry Skylar Thompson, sorry Tim Boyle, auch sorry Tyler Huntley, damit schmeißt du sie weg und bist die Jets 2.0 und hast einen Zach Wilson.
Ja, aber das werden die Steelers halt nicht machen, oder? Gehe ich mal stark von aus. Ja, die müssen vielleicht
auch gehen, aber... Keine Ahnung, wenn du den Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick, sagst du doch unter Umständen als Pittsburgh, weißt du was, mit Fields, das läuft so richtig gut, der Wilson ist eh noch, also das kommt auch noch dazu, der muss halt fit sein, mit dieser verdammten Wade, das nervt auch. Ich glaube, du könntest da mit einem richtigen Angebot, und das müsste gar nicht so spektakulär sein, ich weiß gar nicht, wer ist denn der dritte Quarterback bei den Steelers? Ich schau mal kurz danach. Kyle Allen. Ui. Als Steelers kannst du auch sagen, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall trade man zurück oder wir machen es mit Kyle Allen. Also ich fände es mittlerweile echt, ich fände es spannend mit Russell Wilson.
Absolut, gebe ich absolut mit, aber wir dürfen nicht vergessen, die Steelers stehen 3-0, die haben 2 günstige Quarterbacks, das heißt, wenn einer mal schwächelt oder verletzt ausfällt, dann ist er eben mit einem sehr guten zu ersetzen. Ne? Also dementsprechend, die haben ja vielleicht auch was vor in dieser Saison.
Aber vergiss mal Draftpicks nicht. Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick ist schon auch immer,
sind natürlich hoch bezahlt. Was soll ich damit, wenn ich dann mit Kyle Allen, wenn der bei, nehmen wir mal an, die gewinnen die nächsten 2 Spiele, stehen 5-0, Justin Fields verletzt sich, Russell Wilson wurde zu den Dolphins getradet. Dann muss Kyle Allen die Saison retten, dann gehen die doch, dann verlieren die doch die nächsten 5. So, dann stehst du 5-5 und dann ist nichts mehr mit Playoffs.
Also, die sind mit Kenny Pickett in die Playoffs gekommen. Da muss die Defense, da darf sich TJ Watt nicht verletzen. Das ist, also.
Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Also, ich find's spannend, versteh mich nicht falsch, ich find's spannend. Das kommt ja auch von den US-Kollegen, hast du es ja auch schon gesagt. Und ich finde rein sportlich tatsächlich durchaus ein Fit. Ja, absolut. Und ich bin auch ehrlich, die Releases, ob 2,4 oder 2,8, ist dann auch schon wurscht. Das sind wir nicht bei der Formel 1, wo jeder Boxenstopp auf die Zehntelsekunde ankommt. Aber
und Wilson wird's in Miami schnell lernen, Ball zu spielen, weil die O-Line ist nicht dein Freund.
Ja, oder so. Oder so. Also die keine gute Boxencrew. Fänd ich spannend. Also ich bin, aber wie gesagt, rein vom Business-Standpunkt her, aus Dealer-Sicht würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen, je nachdem, was sie mir dann da bieten. Und rein aus Business-Sicht von den Dolphins bin ich gespannt, ob sie dann mit der günstigen Variante Tannehill kommen, den man auch eben aus der Franchise kennt, der aber vielleicht sportlich nicht so ein Upgrade wäre wie Russell Wilson, da sind wir auch ehrlich. Oder ob sie jetzt eben mit diesem ich sag jetzt mal, ist jetzt blöd, wenn ich das sage, ne? Russell Wilson für arme Tyler Huntley dann machen. Wer weiß.
Du, am Ende liegt's eh nicht in unserer Hand. Ich würde mich tatsächlich gerne eure Meinung interessieren. Schreibt uns gerne auf Instagram, auf Twitter oder eben auch im Podcatcher eures Vertrauens, wenn da die Kommentarfunktion möglich ist. Würde mich echt interessieren, was da so Optionen sind, weil es hat irgendwann doch Spaß gemacht, sich ein bisschen anzuschauen. Tannehill ist für mich der Fit. Wilson wäre eine ganz spannende Variante, den in Weiß zu sehen. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass die Dolphins wirklich was machen. Und dann sind wir bei Jets 2.0 und dann habe ich Bauchschmerzen und dann ist die Saison weggeschmissen und dafür ist das Fenster eigentlich schon eher wieder am Schließen Richtung, also nicht, dass die eine Championship gewinnen, egal wen sie da holen, aber da ist das Fenster schon nicht mehr ganz so weit offen.
Ja, also weil du gerade Weiß gesagt hast, kam in Miami Weiß in den Sinn und ich kann mir einen Russell Wilson in so einem pinken Poloshirt mit einem weißen Jackett, mit Sonnenbrille auf einem Delfin daherreitend an den Strand und dann zum Hard Rock Stadium gehen, durchaus gut vorstellen als Marketingkampagne.
Habe ich dich doch erwischt.
Also, das fände ich, also Dolphins, let's swim, Alter. Mal schauen, was da passiert. Spannend.
Es liegt am Ende des Tages nicht in unserer Hand.
Ja, Gott sei Dank, Herr
Freund. Gott sei Dank. Ja, wobei ich, Gott sei Dank. Dann lass uns vielleicht nochmal vorausschauen, was in Woche 4 nämlich so ansteht. Da ist, es gibt mehrere richtig tolle Duelle. Wir haben aber uns eins noch im Besonderen rausgesucht.
Game of the Week.
Weil, Flo, sollen wir es deklarieren als unser Game of the Week? Ich persönlich bin zwischen zwei Duellen geschwankt. Ich finde auch Falcons Saints mega spannend, weil sie beide jetzt mit einer Niederlage kommen. Bei den Falcons ein bisschen unglücklicher als bei den Saints, auch wenn es da auch knapp war. Könnte man auch in die Kategorie unglücklich stecken, aber ich fand, bei den Falcons war es unglücklicher gegen die Chiefs. Und für das, was wir uns entschieden haben, eigentlich ist gar nicht so schwer, Packers-Vikings ist ein zum Zungenschnalzen. Richtig geiles Duell in Woche 4.
Absolut. Übrigens, mein Spiel der Woche wäre vielleicht auch die Browns gegen die Raiders. Spaß beiseite. Ja, also das ist wirklich ein Spiel.
Aus Katastrophentourismus.
Wo man genauer hinschauen muss. Die Green Bay Packers haben 30-14 gegen die Titans gewonnen. Die Vikings stehen 3-0 auf beiden Seiten des Balles. Beide Teams richtig gut. Und die große Thematik wird ja sein, bevor wir vielleicht auch auf gewisse Matchups oder sowas reingehen hier in unserem Game of the Week, dass das noch ein geileres Spiel wird, wenn Jordan Love tatsächlich wieder auftribbelt bei den Packers.
Genau, ob wir jetzt Dienstag oder Mittwoch aufzeichnen, glaube ich, wäre egal gewesen, weil wir noch keine ganz klare Situation hätten, was das anbelangt. Aber was man so hört, das werden
wir vor Samstag nicht wissen.
Ja, was letzte Woche schon so ein bisschen rauszuhören war, dass Jordan Love wohl wirklich weit sein soll, auch ja schon wieder trainiert hat. Und ich persönlich gehe im Moment davon aus, dass er wirklich spielt. Malik Willis war echt ein Chapeau, richtig guter Ersatz. Natürlich, LaFleur ist einfach ein fantastischer Coach, offensive-minded Coach, der da einfach sich was ausdenkt und dann umsetzt, was wir jetzt bei anderen Teams durchaus kritisiert haben. Die Packers hatten den Ausfall von Love, haben Willis reingemacht, under Quarterback, haben das angepasst auf ihn, hat funktioniert. Glückwunsch, genauso muss es funktionieren. Aber klar, mit Jordan Love hast du einfach dann auch das bessere Passspiel. Machen wir uns jetzt vor.
Definitiv.
Willis hatte jetzt 2 Touchdown-Pässe. Das war ein 14-Yard-Pass zu Wicks gegen die Colts und ein 30-Yard-Pass zu Emmanuel Wilson gegen die Titans. Aber der war so 5 Yards lang und 25 Yards waren After-Catch. Gar kein Vorwurf an Willis, aber da ging es drum, die kurzen Pässe, das macht ihr dann schon. Mit Love ist diese Offense natürlich nochmal ganz, ganz anders bestückt im Passspiel. Völlig klar, sonst wäre er nicht so bezahlt worden.
Ja, absolut richtig. Malik Willis und die Green Bay Packers ja auch im Laufspiel dann dadurch richtig gut 188 Rushing Yards gegen die Titans auf die Uhr gebracht als Team. Er selber ja auch einen Rushing Touchdown und genau das gemacht, wofür man ihn dann da reingeschmissen hat und auch dementsprechend vorher von den Titans übrigens auch geholt hat. Ich glaube auch natürlich, dass Jordan Love spielen wird, Stand jetzt. Und das ist für mich dann auch schon das interessanteste Matchup tatsächlich, wenn Jordan Love wieder da ist. Und diese ganze, und das habe ich ja vorhin schon mal in einem Halbsatz mitgesagt, bei den Green Bay Packers, wir haben keinen Nummer 1 Receiver. Jordan Love, Zitat, alle sind bei uns Nummer 1 Receiver. Diese junge, geile Offensive, wo mal der viele Catches hat, dann wieder mal der andere und der andere taucht überhaupt nicht auf und spielt dann die Woche drauf wieder richtig gut. Und das ist diese Unberechenbarkeit dieser Packers-Offensive, die auf die Vikings zukommen kann, die in den ersten 3 Wochen, ich bin so auf dem Hype drauf bei den Vikings, es ist unfassbar. Ich muss mir selber mal wieder ein bisschen einbremsen.
Chuchu!
Aber gegen die
Dampflokhauser.
Ja, total. Gegen die Houston Texans, wo wir gesagt haben, boah, diese Offensive, Alter, CJ Stroud, Passing Game, Nico Collins, Stephon Diggs, dies, das. Brian Flores, der Defensive Coordinator und die Vikings im generell, die lassen sich was einfallen. Die blitzen immer noch viel, die haben gegen CJ Stroud sehr viel geblitzt und deswegen bin ich gespannt, wie der Matchplan der Vikings Defense gegen die Packers mit Love aussehen wird in diesem Passing Game. Viel blitzen werden sie nach wie vor natürlich, aber die haben alle gerade richtig Bock, ob es ein Grenard ist, ob es ein Van Ginkle ist, auch in der Secondary hinten, das sieht alles richtig gut aus bei der Vikings Defense. Also auf dieses Matchup Passing Offense gegen Passing Defense der Vikings, da dürfen wir uns, glaube ich, auch was freuen. Das können schöne Duelle werden.
Aber ich finde, du hast genau richtig formuliert. Wir haben es letzte Woche auch schon ein bisschen anklingen lassen. Natürlich blitzen die viel, ist ein Blitz-Heavy-Ansatz, aber es ist nicht nur, es ist nicht eindimensional.
Korrekt.
Die hauen da verschiedene Ansätze raus, Coverages, wo du als wirklich, du bist als Gegner, als Quarterback, das hat ja Purdy, genau, letzte Woche war es, hat sie auch angesprochen, er weiß gar nicht, was da kommt und das merkst du auch jetzt. CJ Stroud ist wahrscheinlich die coolste Socke überhaupt. CJ Stroud hatte Probleme. CJ Stroud hatte Probleme und hatte sein zweites Spiel in seiner noch jungen Karriere, ich glaube, er hat jetzt 22 Karrierespiele, das zweite Spiel mit 2 oder mehr Interceptions. Also er hatte mal ein Spiel mit 3 Interceptions, jetzt mit 2 Interceptions.
Und die erste seit, glaube ich, 170 Plays oder so, oder Passing Attempts?
Es waren 266 also Pässe ohne Interception.
Also 266 sogar.
Ich glaube, die Kollegen hatten es eingeblendet und dann in dem ein, zwei Plays später kam dann die Interception, eben diese Vikings und wirklich allergrößtes Kompliment. Brian Flores hat das jetzt letztes Jahr so gestartet, dieses, ich bleib dabei bei dem Begriff, geordnetes Chaos, aber Chaos gar nicht böse gemeint, sondern wirklich mit höchster Anerkennung, hat sich das letztes Jahr so ein bisschen hingelegt und jetzt hat er genau das Material dazu, das auch so zu machen, und der wird auch John Love da unter Druck setzen, aber ich habe auch nochmal nachgeschaut, die Zahlen, letztes Duell, das war in Minnesota, das war damals in Woche 17 noch gar nicht so lange her und so viel hat sie ja gar nicht getan. Da war John Love richtig stark. Der hatte 3 Touchdown-Pässe, 2 davon, als er geblitzt wurde. Er war bei 76% seiner Dropbacks, wurde er geblitzt von den Vikings. Hatte trotzdem nur 7 Incompletions, 18 Pässe anbekommen, 200 Passing Yards und eben 2 Touchdown-Pässe. Also John Love war da sehr, sehr gut eingestellt. Das wird jetzt nochmal eine andere Ebene sein. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es John Love ist. Er wird darauf eingestellt sein, was da auf ihn zukommt. Trotzdem wird es schon auch was Neues sein, weil eben neue Elemente dazugekommen sind. Das wird für mich auch das beste Matchup, weil das ist einfach so extrem spannend, drauf zu schauen, hey, was machen sie, wie er reagiert, da hat er erkannt, was sie machen. Das ist ja bei den Vikings wirklich fantastisch, einfach nur fantastisch. Das ist das beste geordnete Chaos. Im Straßenverkehr wird es nur Unfälle geben, da ist es wirklich wie bei einer Militärparade in Nordkorea.
Ich sag nur, in Deutschland mit einer Straßenverkehrsordnung passieren manchmal mehr Unfälle als in Ländern, wo es nicht mehr Verkehrszeichen gibt.
Ja.
Weil da die anderen auf die anderen achten. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel genau deswegen. Weil diese Vikings Defense, die hat mich so im Sack. Die haben mich so mitgenommen. Das ist Wahnsinn. Also, und ja, es ist nicht lange her und Jordan Love kann mit Druck umgehen. Das haben wir eben auch schon gesehen und er kann auch mit schnellen Releases und einer guten Passing-Offense insgesamt auch den Vikings wehtun. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber sie finden halt dann immer wieder eine Antwort. Und ich finde, Brian Flores macht genau das, worauf es in der NFL ankommt, worauf ich auch immer wieder vielen Leuten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sage, auch Fantasy-mäßig, ihr müsst immer auf die einzelnen Matchups gucken und Brian Flores macht genau das und findet immer einen Weg. Das ist schon sensationell. Aber ja, also das ist unser großes Thema. Was hast du noch als Matchup für diese Partie, außer Aaron Jones gegen sein Ex-Team natürlich?
Nochmal genau, so als die Storyline. Geschichte. Vielleicht bei Love noch dazu sagen, wir müssen natürlich abwarten, wie viel Prozent er wirklich bringen kann.
Natürlich.
In Woche 17 war er in Topform. Das kommt dazu letztes Jahr. Ja. Das ist schon ein Unterschied, keine Frage. Aber wenn wir jetzt den Vikings in der Defensive Honig ums Maul schmieren, können wir es bei den Packers eigentlich schon auch machen. Diese Packers-Defense ist schon auch verdammt gut. So ein bisschen haben sie jetzt gegen Tennessee gezeigt, was ich mir vor der Saison erhofft habe, dass dieser Pass-Rush besser wird oder besser werden muss. Die hatten jetzt 8-6 gegen die Titans. Auch da kommt natürlich zugute, dass ein Will Levis einfach immer noch Fehler macht. Aber in der Packers-Historie gab es nur 3-mal Spiele mit mehr 6. Also das ist schon dann auch, egal wie der Gegner heißt, beeindruckend. Haben jetzt nach 3 Wochen 11-6, sind so 3,76 pro Partie. Das ist mehr als 1 Sack pro Partie, mehr als letztes Jahr. Und genau das war meine Forderung, meine Hoffnung unter Heffley, dass dieser Pass-Rush zum Leben erweckt wird. Und das war jetzt der Fall. Und es kommt dazu, sie haben auch schon 7 Interceptions, genauso viele wie in der letzten Saison. Xavier McKinney in 3 Spielen immer eine Interception. Also der als Neuzugang hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Auf der anderen Seite Sam Darnold. Wir haben jetzt immer gesprochen, wie ist er unter Druck? Ja, der Typ ist gut unter Druck, wie es scheint.
Ja.
Also von daher, weiß gar nicht, ob er das als Fass dann aufmachen muss, aber auch das ist ein schönes Matchup. Diese Defensive bei den Packers, eigentlich auf 2 Ebenen Pass Rush vorne an der Line, aber auch eben die Secondary, die Takeaways jetzt produziert, was auch so ein Problem war, gegen Darnold, der eigentlich nichts hergibt, wenig hergibt. Ich glaube, er hat 2 Interceptions. Hat er jetzt ein 4-Touchdown-Spiel. Auch das ist eine heiße Nummer.
Ja, und da sind wir genau bei den beiden Stärken, die dann aufeinander prasseln, in beiden Passing-Offenses als auch in der Defense auf beiden Seiten. Deswegen ist mein Matchup, wo ich genau drauf gucke, nicht nur wegen der Geschichte mit Aaron Jones, sondern auch, weil die Packers das in den vergangenen Spielen gut gemacht haben, ist die Lauf-Defense der Packers gegen Aaron Jones und die Lauf-Offense der Vikings. Denn ja, es war viel Passspiel von Sam Darnold, der ein bisschen angeschlagen ist, aber auch fit genug ist wohl, kam er dann auch zurück in dem Spiel jetzt letzte Woche, der auch aus der Pocket super gut funktioniert. Das ist solide, das ist auch abwechslungsreich. Der nimmt aber auch mal diese Checkdowns, auch mal tiefe Dinger. Justin Jefferson, irre. Addison kommt wohl auch zurück. Also diese Passing-Offense wird großen Spaß machen, weil Sam Darnold eben auch, genauso was Brian Flores in der Defense macht, Sam Darnold mit dem Offensive Coordinator in der Offense, nicht zu sehr forciert, sondern weiß, was unser Plan ist und stick to the plan und genau das machen wir und wenn es funktioniert, umso schöner. Aber sie brauchen immer wieder durch Screenpässe als auch durchs Laufspiel im klassischen Sinne Unterstützung. Und Aaron Jones hat das bis jetzt gezeigt. Das war eine sehr gute Ergänzung für diese Vikings-Offense.
Ja, passt wunderbar rein, ja.
Aber die Packers sind gegen den Lauf echt stark gewesen. Das ist für mich das Zünglein an der Waage. Denn ich glaube, es kann auf beiden Seiten ordentlich knallen mit tiefen Passing-Touchdowns und ordentlich knallen mit Interceptions jeweils. Und dann kommt es darauf an, wer das bessere Laufspiel auf den Platz bekommt.
Ja, wunderbar. Also wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber genau das hatte ich mir auch natürlich, weil Aaron Jones ein bisschen
manchmal verstehen wir
haben,
uns,
so ein Christoph. Bisschen Revenge-Game, glaube ich, wird da schon, mit dem Mindset wird da schon reingehen. Das Laufspiel, genau wie du sagst, ist effizienter geworden. Die haben 4,8 Yards per Attempt, das ist Platz 9. Letztes Jahr waren sie dann noch weiter hinten zu finden mit 4,0 Yards per Attempt. Aber lustigerweise, was ich mir noch groß aufgeschrieben habe, ist das Laufspiel der Packers gegen die Defense der Vikings, weil, und da war ich bei den Texans ein bisschen enttäuscht, bei den Vikings hat Interior Linebacker Ivan Pace beispielsweise gefehlt mit einer Verletzung. Mhm. Und trotzdem, ich möchte es nicht auf die Nummer reduzieren, du hast Edison in der Offensive schon angesprochen, auch Dallas Turner war ja nicht mit dabei, der Outside Linebacker, aber ich finde, Houston konnte, weil sie es selber, glaube ich, nicht so haben, mit ihrem Laufspiel eben bestimmte Ausfälle im Zentrum in der Mitte nicht ausnutzen. Die hatten 38 Rushing Yards bei 14 Carries. Es ist halt einfach nix.
Bodenlos.
Und jetzt kommen die Packers. Klar ist kein Aaron Jones mehr mit dabei, aber Josh Jacobs hat sich ganz gut eingefügt. Natürlich waren die Matchpläne zuletzt zweimal Run, Run, Run. Sie haben aber die meisten Rushing Yards der Liga. Sprich, das Laufspiel ist ja durchaus gut. 5,5 Yards per Attempt. Und wenn sie das wieder durchprügeln können, durchdrücken können, bin ich gespannt, ob die Vikings da das dann hinbekommen. Ja, ich meine, sie sind eher an der Line dick besetzt. Aber mit Jordan Love hast du eben halt noch mehr Passoptionen als mit Malik Willis. Da konntest du halt eher dann auch mal sagen, ja komm, im Pass, das geben wir ihnen, den Lauf müssen wir da stoppen. Das ist mit Jordan Love, egal ob er bei 50, 60, 70, 10, 100% ist, hat er den besseren Arm.
Ja, also sind wir uns einig als Fazit, Passing Offense, Passing Defense, da kann es in beide Richtungen knallen und dann kommt es drauf an, was im Laufspiel aussieht. Und wen hast du oder wen hättest du dann eher vorne, eher die Packers mit dem Laufspiel als die Vikings?
Wo sind wir denn? Ist in Green Bay, gell? In Lambeau Field ist es. Mhm. Ich glaube, ich gehe da tatsächlich einfach mit dem Heimrecht. Für mich ist echt eine 50-50-Nummer. Ich gehe mit dem Heimrecht. Okay. Mein Gefühl sagt mir fast so ein bisschen, dass die Vikings 4-0 gehen. Weil ja, ich bei Love eben noch nicht so sicher bin.
Ich bin mittlerweile befangen. Es sind nicht mehr meine Browns, es sind jetzt meine Vikings.
Der Hype Train macht es.
Außerdem glaube ich, es wird ein Revenge-Game von Aaron Jones. Das wird, glaube ich, echt, dass der denen wirklich so gut helfen kann, dass das nicht nur das Züngeln an der Waage wird, sondern eine fette Zunge und dementsprechend.
Aber das ist ja das Schöne
bei Minnesota,
dass wir uns da schon schwer tun. Umso spannender wird's ja dann in der Endzone. Sonntag ab 18:30 wird's natürlich mit dabei sein. Das Einzelspiel ist dann das andere, was sehr spannend ist, was ihr auch in kompletter Länge mit deutschem Kommentar sehen könnt. Das ist dann Saints gegen Falcons, auch wirklich toll. Aber Packers Vikings freue ich mich sehr, sehr drauf. Auch natürlich kleines bisschen mit der Fanbrille auf.
Ja. Natürlich, natürlich. Was haben wir noch? Später Slot Einzelspiel, die San Francisco 49ers. Müssen wir auch mal gucken, wie fit da überhaupt irgendwie alle sind. Das erfahrt ihr dann ja im vorherigen Part. Habt ihr das schon erfahren in den News? So ist es richtig.
Jetzt bist du selber Zeitreisender.
Genau. Und dann haben wir noch zwei Night Games mit Buffalo Baltimore. Das könnte geil. Ein richtiger Knaller werden oder wird ein Knaller. Und geil, dann ja. Halt eben mit Tannehill gegen Will Levis vielleicht. Die Dolphins gegen die Titans oder Russell Wilson. Wer weiß.
Oder dann doch Skylar Thompson, weil er doch fit ist.
So sieht's aus.
Und Thursday Night Football, damit geht's dann los. Wenn ihr das hört, stimmt, ja. In der Nacht dann schon, Donnerstag auf Freitag, die Dallas Cowboys bei den New York Giants. Und wenn die Cowboys verlieren, wir haben es gesagt, dann brennt der Baum. Dann werden in Texas die Schusswaffen rausgeholt. Dann passiert was.
Okay.
Gibt's Ärger dann.
Ja, da werden wir dann, oder wirst du ja dann in der Endzone begrüßen als Host. Mit Sicherheit vielleicht nochmal ein Wörtchen drüber verlieren, schätze ich. Sollten also, wir echt verlieren.
Wenn sie verlieren, wird's zwei Worte sein. So viel kann ich schon mal verraten.
Okay, Dak Prescott oder Jerry Jones. Diese zwei Worte jeweils. Schauen wir mal. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir bestens eingestellt auf Woche 4. Heute mal mit einem etwas negativen Rückblick, aber das muss man machen, wenn die Teams einfach katastrophal starten. Hat großen Spaß gemacht, Christoph.
Absolut.
Und wie immer. Dann Schauen wir mal, was die Woche 4 bringt und über welches Team wir dann nächste Woche sprechen. Da gibt es natürlich Ausreißer nach oben wie nach unten.
Ihr dürft ich habe die Bengals im Gefühl, so viel sei. Die haben wir nämlich heute nochmal ausgeklammert bei Krise Panik. Ich habe sie mal bewusst ausgeklammert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema, was spielen die denn? Ah, gegen die Panthers, genau. Da könnte dann wirklich der Krisenmodus komplett angeworfen worden sein. Weil Andy Dalton, warte mal, da war doch auch was.
Naja, schauen wir mal. Gucken wir mal. Das wird eine gute Woche 4. Die Offense der Bengals sieht ja soweit so gut aus. Mal schauen.
Wir lassen es dabei.
So ist es. Danke Flo, euch und bis nächste Woche.
Ich wünsche dir was. Danke euch.
Endzone. Der DAZN NFL.